Unsere ersten Schritte sozusagen, die waren damals in meiner Dachgeschosswohnung. Wir hatten so einen IKEA-Schreibtisch, hatten ein Faxgerät und hatten unsere Laptops. So, und mehr war da nicht. Wir hatten Angebote kreiert für Kompletträder an Autohäuser. Ja. Und man hat es früher ganz klassisch gemacht, dass man das noch auf Papier gedruckt hat. Wir haben dann tatsächlich abwechselnd uns auch die ganze Nacht hingesetzt. Der eine hat gepennt, der andere hat getippt. Morgens um 7 oder was. Und so ein Faxgerät macht einen Ton. Gepiepst das Ding. Wir sind aufgesprungen, wir haben uns gefreut, wie die Schneekönige. Tatsächlich, das Konzept geht auf. Wir hatten, glaube ich, bis zu 1000 Bestellungen am Tag. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir brauchen mehr Bestellungen, wir wollen mehr Kunden. Da waren wir extrem aggressiv, aber im Backoffice-Bereich, wir hatten teilweise Außenstände, die waren pervers. Irgendwann war es halt so, dass irgendein Kunde damals gesagt hat, hey, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Hat uns der Kreditversicherung gemeldet sozusagen, dann haben die uns die Limits zugemacht. Und wenn eine Kreditversicherung dir ein Limit zumacht, dann machen das alle anderen auch. Das heißt, von 1000 schon auf 0.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
So, willkommen heute bei Brüderlich Unvernünftig. Heute bin ich tatsächlich allein. Wieso? Weil heute haben wir einen Gast, sozusagen Daniel, mein Bruder und brüderlich unvernünftig Partner. Heute geht's mal tiefer rein bei ihm. Was hat er alles gemacht? Also willkommen in dem Podcast Brüderlich Unvernünftig.
Ja, da freue ich mich, dass ich heute mal Gast sein darf. Sensationell. Ich bin mal gespannt, was du vorbereitet hast.
Ja, ich habe mir Mühe gegeben und interessante Themen aufgeschrieben, die wir über dich erfahren wollen. Jetzt start doch mal das Thema. Es geht heute um Unternehmertum, um Scheitern, um eine Insolvenz. Wie geht man damit um? Start doch mal durch, erzähl mal von deiner selbstständigen Tätigkeit und von deiner eigenen Entfaltung. Wie kamst du dazu? Kurz und dann geh mal tiefer rein zu der ersten größeren Unternehmung.
Okay, fangen wir mal an. Also wie kam ich dazu? Ursprünglich war es tatsächlich so, dass ich irgendwie so keinen Bock gehabt habe auf irgendwie so feste Arbeitszeiten und mich rumdegradieren zu lassen und so. Also ich war da immer schon so ein bisschen ein Freigeist und habe mich ja tatsächlich, das hatten wir schon in den ersten Folgen mal erwähnt, mit 24 selbstständig gemacht und habe eine Diskothek, heute sagt man Club, übernommen. Wurde damals ja auch von Kabel 1 begleitet. War eine sehr, sehr spannende Reise. 7 Jahre haben wir das gemacht. Und da ich vorher tatsächlich auch mal was Seriöses gemacht habe, und zwar war ich im Vertrieb für einen der größten Alufelgenhersteller, Automobilzulieferer in Deutschland. Da habe ich auch meinen damaligen Geschäftspartner kennengelernt für dieses Business. Wir haben auch zusammen den Club gemacht und haben uns dann irgendwann gedacht, hey, also Freitag, Samstag, das ist lustig und nachts, das ist alles schön, ja, aber was unter der Woche müssen wir ja auch noch was machen, ja. Also ich will jetzt keinen Gastronomen unterstellen, dass er unter der Woche nichts arbeitet, ja. Aber wir wollten natürlich unsere Expertise im Bereich, im automobilen Bereich nicht ganz liegen lassen und hatten gesehen, dass es da auch so ein paar Marktbegleiter gab, die das Thema Kompletträder, ne? Also Reifen auf die Felge und dann eben den Vertrieb dafür und zwar im B2B-Bereich, also unsere Kunden waren Autohäuser, so. Und mein Geschäftspartner war da federführend und hat gesagt, komm, lass doch das nochmal aufziehen und wir machen das einfach besser als die anderen und so sind wir gestartet.
Und wo habt ihr, ich verstehe es, ihr habt dann gestartet mit einer Felgenfirma, Reifenfelgenfirma, gegründet sozusagen als eine GmbH und habt dann gestartet von wo aus? Habt ihr dann ein Büro angemietet, ein riesengroßes? Habt ihr irgendwie vom Club das ganze Geld verprasst? Oder?
Nee, tatsächlich nicht, sondern wir hatten also unsere ersten Schritte sozusagen, die waren damals in meiner Dachgeschosswohnung. Da hatten wir, und zwar, man muss sich das so vorstellen, wir hatten Angebote kreiert für Kompletträder an Autohäuser, ja, die wir natürlich auf der einen Seite haben wir die Reifen eingekauft, die Felgen eingekauft und die Dienstleistung, die Montage. So, und dann hatten wir eben Angebot gemacht, 4 Stück, palettenweise und so weiter, Staffelpreise. Und man hat es früher ganz klassisch gemacht, dass man das noch auf Papier gedruckt hat tatsächlich, ja. Und wir haben noch mit Fax gearbeitet. Das werden die Jüngeren von euch vielleicht gar nicht mehr kennen, ja. Aber das war früher in der Branche gang und gäbe, dass man Faxangebote versendet hat. So. Und wenn man so ein Faxgerät von früher noch kennt, da muss man viel tippen, ne? Wenn man jetzt nicht die Kontakte eingespeichert hat. Und wir haben dann tatsächlich abwechselnd uns auch die ganze Nacht hingesetzt. Der eine hat gepennt, der andere hat getippt. Ja? Und haben dann die Angebote rausgeschickt. Und ich weiß noch ganz genau, irgendwann morgens um 7, und so ein Faxgerät macht einen Ton, ne? Also so ein richtig ekelhaftes Piepsen. Ja? Und wir morgens um 7 oder was, piepst das Ding. Wir sind aufgesprungen, wir haben uns gefreut, wie die Schneekönige, dass jetzt tatsächlich endlich einer mal bestellt. Tatsächlich, das Konzept geht auf.
Und welche Bestellung war, war da eine große Menge an Bestellungen oder wie hat es gestattet?
Boah, ich glaube, das waren mal 2 oder 3 Komplettradsätze, also 8 oder 12 ja. Kompletträder, die so angefangen haben. Aber es war für uns natürlich cool, weil wir hatten ja, also wir hatten so einen IKEA-Schreibtisch, ja, da drin stehen, hatten ein Faxgerät und hatten unsere Laptops. So, und mehr war da nicht. Ne? Also das heißt, Kostenstruktur gleich null. Mhm. Und wir wussten ja genau durch unseren Einkauf, was verdienen wir. Und man muss sagen, das war damals okay, aber auch da in der Branche hat sich natürlich einiges getan. Und da wird ja auch im Niedrigmargensegment gearbeitet. Von dem her hatten wir uns damals gefreut. Das war für die Struktur, die wir damals hatten, okay.
Aber ihr musst in Vorleistung gehen. Das heißt, ich habe die Räder Felgen eingekauft, Gummi eingekauft oder habt ihr abgerufen, wenn eine Bestellung kam? Also habt ihr Kapital gebunden, musst ihr vorfinanzieren?
Also ganz am Anfang tatsächlich noch nicht. Da hatten wir das so gemacht, dass wir natürlich schon etwas besprochen haben mit den Lieferanten und sagen, wir stellen uns ungefähr so und so viel an Menge vor. Ja, weil natürlich, wer sich mit dem Auto so ein bisschen auskennt, es gibt natürlich, also alle Felgen passen nicht auf jedes Auto, sondern es gibt verschiedene Lochkreise, gibt verschiedene Felgengrößen und so weiter. Und in dem Segment haben wir dann halt schon mit den Lieferanten besprochen, was trauen wir uns circa zu. Was am Anfang natürlich extrem schwer war, aber wir haben uns natürlich komplett in unserem Businessmodell auf Nischen konzentriert. Das heißt gerade die chinesischen, koreanischen Automobilhersteller, die jetzt nicht unbedingt, also so eine VAG-Gruppe, Audi, VW etc., die geht natürlich jeder an, ja. Und die sind natürlich auch sehr, sehr gut ausgestattet von Natur aus, ne? Also im Zubehör, im After-Sales-Bereich.
Und dann seid ihr gewachsen und was Umsatz gestattet und wann ging es weiter, der Schritt von zu Hause, von der Wohnung in ein Office, ein offizielles, wo ihr gemietet habt? Wann sind die Kosten gestiegen sozusagen?
Ja klar, wir haben dann so circa, also wenn man jetzt mal den Zeitstrahl nimmt, wir haben angefangen, ich glaube 2006, ja, also so ziemlich parallel mit unserer Gastronomiegeschichte und sind dann schon recht schnell nach ein paar Monaten in unser erstes Büro gezogen, ja, und haben uns dann natürlich gesagt, okay, was wollen wir machen? Klar, wir wollen B2B, ja, wir wollen Autohäuser, ja, so, und wollen eben meistens die freien Autohäuser, ja, die nicht gebunden sind, auch einkaufstechnisch nicht so gebunden sind. So, und was haben wir damals gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir brauchen einfach mehr Traffic. Ja? Wir müssen gucken, dass wir mehr Leute erreichen. So, und das war 2006, wer sich zurückerinnert, da gab es noch kein Instagram. Ja? Facebook, glaube ich, in den Anfängen oder ich weiß gar nicht, ob es schon gab. Und da gab es jetzt diese Möglichkeit, so zu streuen, wie man es heute macht, gab es damals noch nicht so. Und deswegen haben wir uns 2 Mamis geholt, die einen Nebenjob gesucht haben, die früher einen Bürojob gemacht haben und im Vertrieb selbst waren und haben gesagt, okay, wir bereiten euch eine Liste auf, ne? Wie viele Autohäuser gibt es, welche sind interessant für uns, weil wir waren ja deutschlandweit, also wir waren ja nicht beschränkt auf irgendein Bundesgebiet. Und ihr telefoniert alle ab und schickt unsere Angebote rum, ja? Die wir dann auch natürlich per E-Mail verschickt haben. Jetzt nicht nur per Fax, aber das war halt ganz am Anfang Standard. So, und so fing das an und so sind natürlich auch die Bestellungen gewachsen, das Umsatzvolumen gewachsen.
Und dann, wann ging es weiter? Also welche, wann habt ihr entschieden, ich muss weiter und warum? Also habt ihr da ein Lager dann gehabt in dem zweiten Office? Weil im Dachgeschosswohnung wird es schwierig wahrscheinlich.
Da wird es schwierig. Unterm Bett kannst du vielleicht maximal einen Satz lagern. Ja. Also wir haben dann natürlich, irgendwann kommst du dann da drauf und sagst, naja, wenn wir doch aber direkt einkaufen, das heißt über die Felgenhersteller und über die Reifenhersteller, dann können wir ja noch ein bisschen mehr Marge generieren und die Montagekosten waren ja auch nicht so günstig und vielleicht stellen wir auch noch jemand ein, der uns die Dinger montieren kann. Ja. So, das war dann der nächste Schritt, dann sind wir wieder mal umgezogen. Das war, ich würde mal sagen, 2 Jahre später. Natürlich stetiges Umsatzwachstum gehabt und generiert und haben dann gesagt, okay, wir ziehen um. und hatten ein Büro und auch eine Halle dabei und haben da unsere erste, ich nenne es mal Montagestraße gehabt, ne, wo man natürlich dann die Felgen montieren kann, eine Verpackungsmaschine, eine kleine, und haben dann eben auch da den Versand organisiert, haben direkt ein bisschen vorgeordert, ja, also das ist in der Branche oder das war früher, muss man immer sagen, gang und gäbe, dass man sich zu den Saisons, wie es so in der Modebranche ist, ja. Winter, Sommer, sich eben antizyklisch hinsetzen und sagt, was brauchen wir, welche Aktionen wollen wir fahren. Wir haben da natürlich auch ein bisschen geschaut, wie sind die Zulassungszahlen, was könnte interessant sein, so Renner-Penner-Listen und so sagt man, glaube ich, ganz klassisch so in der Geschichte. Und haben dann natürlich eine gewisse Vororder getroffen, haben die auf Lager gelegt und haben gesagt, okay, jetzt versuchen wir das abzuverkaufen. Haben auch teilweise vorproduziert, weil du kannst dir vorstellen, wenn da erstmal ein Mann steht, der kann produzieren, bis er umfällt, ja, aber der Tag hat auch nur eine gewisse Zeit und man muss natürlich, wenn da was boomt, ja, oder eine gewisse Marke oder ein gewisses Auto natürlich mehr Bedarf hat, dann muss man da Gas geben. Deswegen hatten wir da auch schon vorproduziert. So, das war jetzt der Schritt zum ersten eigenen Lager und zur ersten eigenen Produktion.
Und wie viel habt ihr da bestellt? Also wie kann ich mir ein Lager vorstellen? Sind da 100 Reifen, 1000 Reifen? Hast du noch?
Also zu der Zeit hatten wir so ungefähr 25.000 komplette Räder im Jahr produziert.
Okay, oder? Okay, 25.000, okay, gut. Aber wie geht man jetzt unternehmerisch daran? Weil ich meine, du musst es ja bezahlen. Hast du da ein Zahlungsziel von 4 Monaten?
Ja, oder? Also tatsächlich hast du, wenn du so Vororders machst, bei den Herstellern hast du ein relativ langes Zahlungsziel. Ja. Und kannst auch, zumindest mal war es so am Anfang, auch die Sachen wandeln. Das heißt, wenn du jetzt was am Lager gehabt hast, das nicht so ging, ne, also was nicht zusammengeschraubt war, dann konntest du das auch tauschen gegen dann eben, wie gesagt, antizyklisch gegen deinen Sommer- oder einen Winterreifen.
Ja. Wie war grundsätzlich die Thematik, die Vision? War die Vision dann von euch, Club, irgendwann hören wir damit auf, machen nur noch das Felgenthema? Oder wie war die Idee hinten dran? Oder hattet ihr gar keine Vision? Ich habe gerade, ich probiere mal und das wächst halt.
Nee, tatsächlich. Also wir hatten schon eine Vision. Unser Thema war schon, dass man weiß ja, oder man kann sich vorstellen, wenn man in so einer Nachtgastronomie tätig ist, man wird nie jünger und es ist extrem anstrengend. Und wir, uns war beiden relativ schnell klar, dass wir jetzt nicht so die Gastro-Leute sind, die jetzt sagen, wir machen jetzt noch einen Club und machen, wir hatten zwar danach tatsächlich nochmal ein Objekt, was aber kein Club war, und haben da eher, sag ich mal, unsere Zukunft gesehen in dem Bereich, im automotiven Bereich, ja.
Und welchen Moment gab es, wo du gedacht hast, das Ding wird richtig groß? Oder gab es den Moment?
Ja, den gab es tatsächlich. Also das war auch zu dieser Zeit, als wir dann so roundabout die 25.000 Kompletträder vermarktet hatten, ja, und hatten dann auch den einen oder anderen Pressebericht. Ja, da ist auf uns aufmerksam geworden, dass wir dann ganz gutes Geschäft machen und auch die, sag ich mal, den Bedarf ganz gut abschätzen konnten. Hatten ein super Team hinten dran und dann hat man schon gemerkt, wir waren dann auch auf zum Beispiel in Essen auf der Motorshow als Aussteller und haben da natürlich für unser Unternehmen geworben und haben dann damals schon angefangen, dann online unseren Online-Shop zu programmieren.
Also ihr habt immer einen Schritt vorausgedacht.
Genau.
Und wie kommt man da drauf? Also habt ihr euch einen Wettbewerb? Ich meine, es war 2006, 2007, ist ja nochmal eine andere Zeit. Wie kam man auf die Idee? Es war die, glaube ich, viele Spiegeln auch von Sachen, ne? Von Beständen.
Genau, das kam eben später. Das war auch das, was uns dann am Schluss auch relativ groß gemacht hat. Wir sind dann nach diesem kleinen Zwischenlager sozusagen, haben wir eine eigene Immobilie gekauft. Wir haben da parallel tatsächlich auch mit unserem Immobilienbusiness schon gestartet und haben immer wieder Geld, das wir verdient haben, was ich auch jedem Rate, wenn du mich heute fragst, ne, wenn du ein bisschen was über hast und so, investierst schlau und verballerst nicht. Ja? Also wir haben uns auch schöne Autos gekauft, haben auch schöne Urlaube gemacht und waren extrem viel feiern. Ja, aber wir haben auch immer wieder gut reinvestiert, muss man sagen, in andere Bereiche. So. Und,
aber lass da mal kurz reingehen. Ja. Das ist, glaube ich, spannend auch für die Hörer oder wenn die Hörer es nicht wissen. Es ist natürlich die große Herausforderung, wenn jemand selbstständig ist, eigener Unternehmer, dass die Banken da recht empfindlich werden, wenn du sagst, ich brauche liquide Mittel. Und ihr wart ja faktisch selbstständig und zudem Gastro ist ja auch nochmal ein bisschen vorgeprägt. Wie kommt man dann ans Geld? Also wenn du sagst, ihr habt eine Halle gekauft, die Halle war groß, 25.000 Kompletträder drin, also ist ja jetzt kein 100 Quadratmeter, sondern weit, 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 weit mehr. Wie hat es funktioniert für die Hörer? Weil es hört sich immer so leicht an. Ja, dann habe ich eine Halle gekauft, Rücklagen gebildet. Ihr habt ja das Geld wahrscheinlich nicht Cash gehabt.
Nee, also wir haben tatsächlich damals schon sehr, sehr gut gewirtschaftet mit der Kohle. Das heißt, wir haben uns am Anfang, durch das, dass wir so zwei Geschäftsmodelle hatten, konnten wir uns überall ein bisschen Geld ausbezahlen sozusagen. Ja, hatten jetzt nicht den Mega-Lebensstil, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt Zehntausende von Euro im Monat verdienen. Ja, und haben wirklich sehr, sehr viel reinvestiert. Und hatten dann tatsächlich die erste Halle, die war, boah, lass mich überlegen, so um die 2000 Quadratmeter dann, also die, wo wir dann gekauft haben. Und haben die über ein klassisches Bankdarlehen finanziert. Unsere Bank damals, die hat ja gesehen, dass das Geschäftsmodell funktioniert, dass wir am Wachsen sind, dass wir tolle Zahlen haben. Und hat uns dann auch daraufhin den Kredit, wir hatten die für ein relativ faires Geld, also heute undenkbar, haben wir die damals gekauft, ja. Mit einer eigenen Gesellschaft, die wir dann an unsere GmbH, die wir hatten, vermietet hatten sozusagen, ja. Und sind dann umgezogen und haben dann eben unser Geschäftsmodell noch ein bisschen umgestellt, eben zu dem, dass wir gesagt haben, wir haben viel auf Lager, ja, natürlich in einer anderen Dimension, als es noch in der kleinen Halle war, ja. Haben uns dann zu den Jahresgesprächen mit den Händlern getroffen, ne, also jetzt gerade Außendienstmitarbeiter von den großen Reifenherstellern, Pirelli, Michelin, wie sie alle heißen, und den Alufelgenhersteller. Wir hatten dann zu der Zeit auch tatsächlich eine eigene Felge produziert mit einem eigenen Brand, den wir hatten. Das war ein für Mini Cooper tatsächlich ein schönes Tuningrad und das auch sehr, sehr gut lief und haben uns natürlich das Lager voll gemacht und hatten dann mittlerweile auf drei Straßen produziert. Ich glaube, mittlerweile waren es dann vier Jungs, die Sachen zusammenmontiert haben.
Okay. Dann habt ihr die Halle finanziert. Verstehe ich. Dann seid ihr ins E-Commerce-Business, wolltet ihr rein. Beschreibt genau. Das nochmal, wie kommt man drauf, was habt ihr da gemacht, welche Initiativen und wo seid ihr dann hingegangen? Weil das ist ja jetzt alles, hört sich alles an, eine Traumunternehmer-Story, Startup von der Garage nach oben bisher.
Genau. Bis dato war es auch so. Ja. Tatsächlich. So. Und wie gesagt, als wir in dieser Halle waren, hatten wir auch tatsächlich schon angefangen mit unserem Online-Shop. Das lief auch ganz gut. Ja, wir hatten natürlich versucht, alle Kunden jetzt da zu registrieren. Hatten dann auch im Laufe der Jahre, ich glaube, 5.000, 6.000 Kunden, die da drin waren. Natürlich nicht alle aktiv, wie es so immer ist. Ne? Es gibt natürlich auch welche, die einmal bestellen und die wieder. Und haben dann eben auch versucht, immer mit diesen Aktionen unsere Kompletträder abzuverkaufen. So. Und irgendwann hat man halt gemerkt, als dass sich der Markt so ein bisschen dreht. Ja, das heißt, wenn du selbst, ich weiß nicht, hast du Winterreifen auf deinem Auto?
Muss ich ja. Aber wir haben ja bei den meisten Autos, bei einem anderen Auto haben wir einen Allwetterreifen, weil es gerade genau. In Deutschland sicher nicht
so genau, so lohnt. Und es war natürlich früher noch anders, auch so im Kopf von den Leuten. Da wusste man, ab Oktober ziehe ich meine Winterreifen
auf. O bis O, ja.
Genau, so. Gut gemerkt. Ja. So, und der Gedanken ist irgendwann mal weggegangen von den Leuten. Das heißt, die Autohäuser haben gesagt, ja, aber wenn ich doch was brauche, dann habe ich es doch in 48 Stunden. Dann kann doch der Kunde warten. Das heißt, diese Vororders, die Autohäuser früher getroffen haben, wo die gesagt haben, okay, wir haben so und so viel, keine Ahnung, Nissan Qashqais, wir brauchen zwei Paletten. So, macht uns die mal fertig, schickt uns die, dass wir die im Oktober haben. Das war gang und gäbe. Und wir hatten halt gemerkt, okay, das wird immer ein bisschen weniger, weil die gesagt haben, naja, jetzt kommen die ersten großen Plattformen auf den Markt, die Online-Händler, naja, aber bei denen kriege ich doch in 24 oder 48 Stunden, da brauche ich doch jetzt nicht mehr.
Vorfinanzieren, kein Lager.
Genau, absolut. Und das war so die Sache, wo wir das erste Mal gedacht haben, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Man hat es natürlich dann auch massiv in den Zahlen gemerkt, dass das natürlich so ein Peak gab, der dann, wenn es geschneit hat, war bei uns Alarm. Ja, also da ist das Telefon nicht mehr stillgestanden. Die Leute haben bestellt ohne Ende. Ja. Aber es war nicht mehr so, dass du im Juli, August sagen konntest, lieber Kunde, der Winter kommt, kommt ganz sicher. Ob der Schnee kommt, weiß ich nicht, aber der kommt. Und bestell doch bitte vor. So. Das hat sich verändert. Das heißt, du hast dich dann irgendwann hingehockt mit den, ich sage es mal, Pirellis dieser Welt und hast gesagt, naja, aber Freunde, guck mal, wir haben hier noch 1500 von den Pellen hier rumliegen. Mhm. Tausch die mal. So, und dann war natürlich das Geschrei, weil das war nicht nur bei uns so, sondern bei vielen, vielen Marktbegleitern. Ne, und es gibt ja ganz, ganz viele oder gab viele. Es gibt leider mittlerweile nicht mehr so viele, aber Familienunternehmen, große, also Großhändler in dem Bereich, denen ging es genauso. Ja, und natürlich nochmal in anderen Größenordnungen. Und dann haben die natürlich gesagt, naja, aber alles umtauschen können wir nicht und reduziert doch die Dinge und hin und her so. Wir hatten dann natürlich auch Kunden, die haben gesagt, wir hatten ein Angebot rausgeschickt, da haben die gesagt, na, aber das bekomme ich, also den Reifen bekomme ich für, was ich, 3 Euro günstiger aus Holland. Mhm. So. Natürlich war das so, weil nicht, es geht ja nicht nur dem Kunden so, das geht ja den Herstellern auch so. Die produzieren ohne Ende, kriegen das Zeug nicht verdrückt und es will jetzt keiner hören, aber es ist tatsächlich so und es ist nicht nur bei uns in, oder war nicht bei uns in der Branche so, sondern in vielen Branchen anders. Dann wird es ins Ausland verkauft und was machen die Leute aus Holland? Oder aus dem Ausland, die pressen es in den deutschen Markt für einen Preis, das nicht mehr unser Einkaufspreis war. Mhm. So. Und das war die Thematik, wo wir dann gesagt haben, das war auch so die Zeit, wo der Immobilienboom zum ersten Mal so ein bisschen losging, haben wir gesagt, hey, sollen wir unser System nicht ein bisschen umstellen? Ja? Und das war dann der letzte Umzug tatsächlich. Da hatten wir dann gesagt, okay, wir hatten mittlerweile dann, ich würde sagen, 10, 12 Leute im Innendienst. Mhm. Wir hatten noch einen Standort in der Nähe von Köln. Mhm. Nochmal mit 4 Leuten und wir hatten 4 oder 5 Monteure zu der Zeit. Mhm. So. Und dann hatten wir halt gesagt, okay, wir haben, was du vorhin angesprochen hast, eine Plattform gebastelt, die unter anderem so holländische Großläger gespiegelt hat. Das heißt, muss man sich einfach vorstellen, wir hatten eine Plattform gebaut. Alle Großhändler, die es so gibt, oder nicht alle, aber viele und so diese ganzen Mega-Storage, ja, die haben wir angebunden. Und ich werde es nie vergessen, als mein Kunde zu mir gesagt hat, na, wenn man bei eure Bestände anschaut, dann müsste man euer Lager eigentlich vom Mond aussehen.
Aber es ist ja geil, wenn du drüber nachdenkst, ne, wie lange das her ist. Das ist die Amazon-Story. Im Endeffekt ist ja Amazon identisch. Die spiegeln auf dieser Plattform 100.000 verschiedene Firmen. Das heißt, ich bestelle jetzt, guck nach, keine Ahnung, Boxershorts. Und dann kommt es ja entweder von Amazon, die lagern das, oder direkt von jemand, von einem Händler, was ja eigentlich die Story ist. Ihr spiegelt, du hast kein Risiko, sozusagen, wenn jemand bestellt, kommt es an und verdienst damit Geld. Die Idee ist ja super smart.
Die Idee ist super smart, tatsächlich, ja. Natürlich war das auch erstmal eine teure Geschichte, der Umzug, weil wir mussten natürlich alles, was wir noch im Lager hatten, abverkaufen. Ja, teilweise unter Einstand, teilweise konnten wir Sachen zurückgeben. Wie gesagt, das Immobilienthema steht auf einem anderen Blatt Papier, weil das ja faktisch nicht der Firma gehört hat, sondern unserer Immobilienfirma. Und sind dann, haben uns auch personell etwas verkleinert, ne, logischerweise, weil wir haben dann nicht mehr selber produziert, sondern wir sind wieder einen Schritt zurück zu den Anfang gegangen und haben gesagt, okay, wir kaufen die Dienstleistung ein bei einer Firma, hatten dann alles praktisch von links nach rechts geschickt. Die haben montiert und auch für uns versendet, was letztendlich teurer ist, ja, ganz klar, aber das Risiko minimiert. Klar. Ja. Und haben dann tatsächlich 2 Programmierer noch eingestellt, die wirklich tagelang und in diese Plattform, da flossen Hunderttausende von Euro rein, die auch super smart war, weil wir hatten dann zu der Zeit, hatten wir uns ein relativ großes, schönes Büro angemietet, so Industriestyle, war ganz nett. Und haben, wie gesagt, da nur noch Vertrieb gemacht und eben diese Direkt-Selling-Geschichten von links nach rechts geschickt zum Produzieren und zum Kunde geschickt.
Okay, also weiterhin Erfolgsstory, grüner Haken, geil. Aber kannst du dich an die Situation erinnern, als es so eingebrochen ist, als du gedacht hast, scheiße, die Firma ist nicht mehr zu retten?
Also eine bestimmte Situation gab es dann nicht, ja, sondern wir hatten dann schon gemerkt, das Geschäft ist rückläufig. Ne, aus den genannten Gründen, was ich gesagt habe, die Leute, die Vororders waren weg, die Leute bestellen just in time sozusagen. Und wir hatten natürlich auch mit unserem Shop dann eine relativ hohe Kostenstruktur produziert. So. Und das größte Problem, das wir eigentlich hatten, wenn du so als Firma am Wachsen bist, du hast immer Kreditversicherer. Ne? Adradius, Kreditreform, wie sie alle heißen. Und wir hatten natürlich den Nachteil, wir hatten andere Großhändler angebunden, die teilweise unsere Kunden waren, aber teilweise auch unsere Lieferanten waren. Also immer so ein Zwittermodell. So, und du hast bei jedem, bei dem du kaufst, eine gewisse Kreditlinie sozusagen, weil wir waren bis dato außer einem Dispo eigenfinanziert. Mhm. Ja, das heißt, wir hatten jetzt keinen Kredit für die Company aufgenommen, sondern wir waren eigenfinanziert und hatten einen Dispo, der natürlich auch im sechsstelligen Bereich war, aber wir hatten nur diesen Dispo. Mhm. Für den waren wir auch privat haftbar als Geschäftsführer. Hatten aber keinerlei Kredite bei der Bank. So. Und jetzt ist es so, und das war dann letztendlich der ausschlaggebende Grund auch, in der Peak-Phase hast du natürlich, wir hatten glaube ich bis zu 1000 Bestellungen am Tag. So, jetzt kannst du dir vorstellen, was so ein Komplettradsatz dann kostet. Ne? Also, sag mal, keine Ahnung, 600 Euro oder so. Und das kannst du relativ hoch skalieren. Das heißt, wenn du ein Zahlungsziel von 14 Tagen hast, ne, und gibst dem Kunden das Zahlungsziel, ich sage jetzt mal weiter, ja, und du hast am Tag so viele Bestellungen, dann brauchst du eine enorme Liquidität.
Ja.
So. Die hatten wir nicht. Ja. Ja? Also wir hatten diese Liquidität nicht. Wir hätten das Ding natürlich langsamer hochfahren können, ja, was aber natürlich schlecht ist, weil wir hatten die Bestände ja gespiegelt im System. Sprich, der Kunde hat die gesehen, der Kunde wollte bestellen, der Kunde konnte die bestellen, die Bestellung wurde ausgelöst. Nur irgendwann war es halt so, dass irgendein Kunde damals gesagt hat, hey, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Hat uns der Kreditversicherung gemeldet sozusagen, ja, und dann haben die uns die Limits zugemacht. Und wenn eine Kreditversicherung dir ein Limit zumacht, dann machen das alle anderen auch. Mhm. So, das heißt, von 1000 schon auf 0. Mhm. So, dann hattest du natürlich auch, das war vielleicht, sag ich mal, so, wir waren da vielleicht auch nicht hinten dran genug mit buchhaltungstechnisch, ne? Also unsere offenen Postenliste, die hatten wir, aber wir hatten teilweise Außenstände, die waren pervers. Ja, so, weil sich der Markt gedreht hat und weil halt die Autohäuser sind oftmals eigentümergeführte kleinere Läden, ja.
Aber wieso nicht? Habt ihr da nicht den Blick gehabt? Hat das was mit Reife zu tun oder dass man sagt, scheiße, jetzt Kopf in Sand und hoffentlich geht's rum? Oder?
Nee, also Kopf in Sand sicher nicht, aber vielleicht einfach die Prioritäten falsch gesetzt. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir brauchen mehr Bestellungen, wir wollen mehr Kunden. Da waren wir extrem aggressiv, aber im Backoffice-Bereich, wir hatten eine Buchhalterin tatsächlich eingestellt und die sich auch über die Zahlungseingänge geguckt hat und so weiter. Aber das ist eine Sache, das würde mir heute nicht mehr passieren. Ja, weil du musst einfach auch gucken, dass wenn du vorne produktiv bist, dass hinten die Kohle reinkommt. Also das war so der Moment, und damit ging es eigentlich los. Und das wieder einzuholen, war damals nicht darstellbar.
Aber würdest du heute sagen, das ist jetzt fast 20 Jahre her, Wahnsinn.
Ja.
Würdest du heute sagen, dieselbe Situation, würdest du die Firma retten?
Boah, ich weiß nicht, ob ich in die Situation nochmal kommen würde.
Aber ich meine jetzt mit dem Wissen, mir geht es darum, du hast heute das Wissen, hast dieselbe Situation, sitzt drin, würdest du anders reagieren? Und damit meine ich nicht, du hast eine andere Liquidität, sondern nur das Wissen, du bist jetzt.
Also ich würde wahrscheinlich schon anders agieren, wie gesagt, gerade in dem Zahlungsthema, in dem Finance-Thema. Wir hätten, also es war tatsächlich dann auch so, dass wir gesagt haben, hey, so können wir nicht mehr weiterarbeiten. Natürlich das direkte Gespräch mit Steuerberater, Wirtschaftsberatern und die Zahlen, die waren nach wie vor gut. Ne? Also wir hatten keine Verluste drin, wir waren nach wie vor profitabel, aber wir brauchten halt mehr Liquidität. Das heißt, was machst du in so einer Situation? Du gehst zur Bank, zur Hausbank. Ne? Die Hausbank hat natürlich gesagt, ja Jungs, funktioniert ja alles, wir geben euch gern das Zehnfache an Liquidität, was ihr jetzt habt.
Ja.
Aber wir haben ja gar keine Sicherheiten von euch. Wir sehen, wir haben hier eine kleine Kontokorrentlinie, aber wir haben ja keine Sicherheiten von euch. Und dann haben wir gesagt, ja okay, also wir waren bis jetzt eigenfinanziert, bis auf diese Peaks eben, wo wir, sag ich mal, eben Linien gebraucht haben. Und dann haben die gesagt, ja, aber ihr habt ja Immobilien. Also jeder hatte von uns eine Eigentumswohnung. Wir hatten noch das ein oder andere Objekt gemeinsam als Kapitalanlage. Und dann haben wir aber gesagt, hey, der Markt ändert sich so massiv, ja, gerade mit dem Thema saisonale Schwankungen. Mhm. Die Margen waren, wir hatten teilweise Centbeträge auf Reifen, ja, also oder auf dem Komplettrad mal einen Euro oder so, ja. Das heißt, du musstest Masse machen, um dein ganzes System aufrechtzuerhalten. Und die Branche hat zu der Zeit auch extrem gekriselt. Also der eine oder andere ist da schon baden gegangen. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir haben uns jetzt, das war dann 2013, wir haben uns 7 Jahre was aufgebaut. Ja, auch, wie gesagt, in dem Thema Immobilienbereich. Wollen wir das alles aufs Spiel setzen? Ja, klar, du glaubst auf der einen Seite an die Sache, an unser System, aber auf der anderen Seite musst du halt auch Marktbeobachter sein. Und dann muss man halt auch mal unemotional hingehen und sagen, vielleicht macht es gar keinen Sinn mehr.
Ne? Aber ihr habt dann nicht mehr dran geglaubt, weil die Story ist ja beeindruckend, wie es gewachsen ist. So. Und wenn ich jetzt überlege, du hast ja, die Bestellungen sind da, wäre es nicht jetzt von außen betrachtet cleverer gewesen zu sagen, okay, wir bürgen, bis alles abgearbeitet ist und dann stellen wir sukzessiv das Geschäftsmodell um und verkaufen, theoretisch als Ansatz. Weil du, es ist ja nicht schwarz-weiß. Ich gebe die Immobilien, du hast ja gewusst, das Geschäftsmodell läuft, ihr habt halt ein größeres Limit gebraucht. Wäre das im Nachgang nicht, weil ich erlebe dich ja als sehr mutig und zu sagen, okay, ich gehe ein Risiko. Würdest du heute mit dem Wissen eher sagen, doch, ich hätte es eigentlich gemacht, weil ich wusste ja, die Aufträge kommen rein, ich brauche halt nur jetzt Luft ein bisschen.
Also schwierig zu sagen, weil im heutigen Wissen weiß ich ja, was in der Branche passiert ist. Mhm. Ja. Und ich weiß, dass die Branche, dass ganz, ganz viele große familiengeführte Unternehmen, die Jahrzehnte auf dem Markt bestanden haben, einfach nicht mehr da sind.
Also ja. Du sagst, es war richtig im Nachgang.
Also es war im Nachgang richtig, weil, wie gesagt, wir hatten es ja mal oft auch über Bauchgefühl. Ne? Das eine ist natürlich Unternehmertum und Entscheidungen richtig zu treffen, rein von der Logik, rein von den Zahlen und rein wissensbasiert. Aber ich muss dir sagen, ich habe oftmals im Business schon Bauchgefühl gehabt und das hat mich seltenst getäuscht. Ja. Und ja, da habe ich gedacht, nee, mach da einen Haken dran. Und das Schöne war, jeder Mitarbeiter ist da gut rausgekommen von uns. Wir haben kein irgendwie nur 1 Cent geschuldet oder sonst irgendwas. Wir haben das Ding sauber abgewickelt und sind auch beide wirklich mit einem sehr, sehr blauen Auge rausgekommen. Also das war wirklich sehr überschaubar.
Was war denn schmerzhafter für dich? War es schmerzhaft, das Finanzielle oder mental? Was hat dich mehr belastet?
Also ich würde sagen 100% mental. Ja. Also das, ich sage immer, Geld kommt und geht. Ne? Ja. Wenn du sowas aufbaust und auch mutig bist und dran glaubst, dann funktioniert es oftmals. So. Kann auch nicht funktionieren, okay, aber dann weißt du, das funktioniert halt eben nicht, was du dir jetzt vorgestellt hast. Aber das emotionale Thema natürlich, ne? Scheitern und oder auch an die anderen Mitarbeiter, so denken, na, jetzt haben die keinen Job mehr. Dein Gesicht zu verlieren in der Öffentlichkeit, ne? Was eigentlich totaler Schwachsinn ist, ja. Weil wie viele Leute sind schon hingefallen und aufgestanden? Ja.
Man muss einmal mehr aufstehen als die anderen.
Genau.
Und hat es dein Verhältnis zu deinem Partner verändert dann in der Phase, dass man einen anderen Blick aufeinander hat oder einen gewissen vielleicht Groll auch in der Phase und sagt, hätte doch der anders machen können, also von beiden Seiten?
Ja, also ich kann jetzt für ihn nicht sprechen, müssen wir mal einladen. Aber also von meiner Seite schon natürlich, weil du da in einer emotionalen Sondersituation bist, wo du natürlich auch sagst, naja, vielleicht hätte ich mir von ihm mehr Unterstützung oder auch umgekehrt. Ja. Aber das ist eine Ausnahmesituation und das ist immer schwer vorauszusagen, was wäre, wenn und dem anderen Vorwürfe zu machen. Das hatten wir auch nie einander gemacht. Aber natürlich würde ich schon sagen, entfernt man sich in der Zeit oder auch in der Zeit danach zumindest mal emotional ein bisschen.
Ja.
Ne? Also wir hatten da niemals Stress deswegen, aber es brauchte schon jeder seine Freiheit.
Was sind jetzt die größten 3 Learnings aus der Phase für dich?
Die größten 3 Learnings. Also, ich mache ja auch bei uns das Finanzthema. Da natürlich extrem hinten dran zu sein. Das ist eine Sache, die genauso wichtig ist wie ein Vertrieb oder wie ein Business aufzubauen, zu gucken, dass die Zahlen stimmen, dass man hinten dran ist und dass man guckt, wenn es irgendwo kriselt, jetzt nicht bei einem selbst, sondern vielleicht auch beim Kunden oder so, zu gucken, dass man gleich pragmatische Lösungen findet. Ne? Man geht ja heutzutage auch mit Absicherung und so weiter und so fort, ja, oder Factoring-Unternehmen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also das würde ich sagen, auf jeden Fall nach wie vor, würde ich sagen, aufs Bauchgefühl hören. Also da habe ich damals mit Recht gehabt, würde ich jetzt im Nachgang sagen. Ja. Und Geschäftsmodell immer mal wieder verändern. Ja, also das hatten wir damals schon richtig gemacht. Das würde ich auch heute wieder so tun, dass man sagt, wenn was nicht funktioniert, wenn man sieht, es funktioniert nicht mehr so, jetzt nicht, weil man es schlechter macht, sondern weil sich der Markt verändert oder die Gegebenheiten verändern, dann würde ich immer wieder sagen, umstellen. Mhm.
Dich verändern.
Dich verändern. Dauerhafte Veränderung, genau. Ja.
Und verändern, wenn es gut läuft, ne?
Genau. Genau. Also vielleicht war man da ein Tick zu spät, ja. Also wenn hätten wir vielleicht das im Vorgang, also da, wo wir die größere Halle schon hätten oder hatten, schon hätten umstellen können, müssen. Ja, aber letztendlich, du kannst nichts dagegen tun, wenn sich die Branche so verändert und hier Klimawandel. Heutzutage, wie gesagt, fahren viele Leute auf Allwetterreifen. Ich habe zwei Paar Kompletträder zu Hause, haben ja die wenigsten.
Und wie geht Deutschland mit dem Thema um? Also, wie lange hat dich das begleitet, das Thema Insolvenz? Wird er publiziert? Ja. Hat es dir geschadet, gerade in anderen Themen? Oder wie siehst du das?
Also ich würde jetzt mal sagen, vom Business her, natürlich sowas wird eine Abwicklungsgesellschaft draus gemacht. Letztendlich wird abgewickelt, ne? Welche Vermögenswerte kommen noch rein. Ich meine, es kam ja noch jede Menge Geld rein, wird dann halt verteilt, ja, an die Lieferanten oder an eben die Gläubiger. Und du hast es, also bei uns war das sicherlich 10-12 Jahre drin gestanden sozusagen. Das heißt natürlich, wenn jemand eine Abfrage macht, ist es hinterlegt, ja. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, wie kommt es nach außen rüber? Wie fühlt man sich selber? Ne? Ja. Fühlt man sich als Loser nach außen? Ne? Da gibt es dann schon den einen oder anderen, der ein bisschen dumm geguckt hat, da sind die Jungs pleite. Wir waren niemals pleite privat, ja, tatsächlich. Also wir hatten da echt Glück, dass wir da jetzt eben dieses Thema nicht gemacht haben mit privaten Bürgschaften in größeren Summen und so weiter. Wir sind da toi, toi, toi super rausgekommen, finanziell. Aber mental ist natürlich das andere, weil man muss sich ja selber eingestehen, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Ja.
Aber das ist ja auch eine Stärke, ne? Muss man ja sagen, dass man genau versteht, wo waren die Fehler potenziell, was kann man anders machen. Die Liquidität ist wichtig, das ist ja auch bei dir das Steckenpferd bei uns, zu sagen, okay, wir brauchen Liquidität, müssen selbst finanzieren, lieber belangsam mit Investitionen. Da treffen ja auch zwei Welten aufeinander dann in dem Punkt. Ich hatte früher ja immer mit viel Geld jongliert in den Firmen, wo ich angestellt war, aber es war nie mein Geld. Ja. Und klar, ich war immer Unternehmer oder bin Unternehmer im Unternehmen, unabhängig davon, ist natürlich leichter, das Geld von anderen auszugeben als das eigene.
Absolut, ja.
Und das ist ja auch eine Stärke. Und wie kommt man da raus jetzt? Mein klar, dann war die Insolvenz. Dann hast du den Club noch gehabt. Was ist dann nochmal passiert? Dass man nochmal einen kurzen Abriss gibt, weil jetzt bist du ja Multiunternehmer, extrem erfolgreich. Was ist da passiert dann in den nächsten darauffolgenden Jahren? War da auch mal ein Thema, wo du gedacht hast, ich würde gern liegen bleiben, ich kann nicht mehr?
Ja, also es war am Anfang ganz viel so. Also ich bin auch am Anfang viel liegen geblieben.
Ja.
Muss man sagen. Ich habe da schon eine Auszeit genommen, bin auch viel gereist, war viel unterwegs und habe dann einfach mal für mich überlegt, was hast du jetzt Bock, was kannst du machen? Und natürlich denkt man da auch da nach 7-8 Jahren Selbstständigkeit dann, vielleicht lasse ich mich da irgendwo anstellen.
Ja.
Hat dann nicht lang funktioniert, also der Gedankengang war nicht lang, weil ich dann gesagt habe, nee, da habe ich jetzt keinen Bock morgens um 8 irgendwo anzufangen und um 16 Uhr abzustempeln oder so. Das war dann relativ schnell gegessen, das Thema. Aber da ich ja in der Finanzbranche mich ein bisschen auskannte, eben durch diese ganzen Thematiken, habe ich mich dann selbstständig gemacht im Finanzvertrieb und eben in der Kreditvermittlung. Und es war dann das Steckenpferd für die nächsten 10 Jahre, würde ich sagen, ja, dass ich für verschiedene Banken Kredite vermittelt habe, ja. Und das war ein Thema, das mir extrem Spaß gemacht war. Ich hatte Kundenkontakt viel und bin mit echt netten Leuten zusammengekommen und war eine One-Man-Show. Und das war so eine Sache, die mich danach so ein bisschen erleichtert hat, weil du hast nicht mehr den Druck verspürt. Du bist für 20, 25 Leute verantwortlich, ja, und muss gucken, dass die jeden Monat ihren Kindern was zu essen kaufen können und so weiter, sondern ich war für mich verantwortlich. Und wenn ich Bock gehabt habe, dann habe ich Gas gegeben. Wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt mal 4 Wochen oder ich weiß nicht, ich war 6 oder 7 Wochen in Thailand, da habe ich kein Geld verdient.
Ja.
Ja, da war ich aber für mich verantwortlich. Ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt mal 6 Wochen raus, auch mit dem Wissen, da kommt nichts nach. Mhm.
Spannend. Also ich finde es extrem spannend. Deswegen war uns ja heute mal wichtig, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ja? für den Podcast. Ist ein nicht ein klassischer, sondern eher auf die anderen Seite mal reinzugucken. Ich finde, vielen Dank für die Offenheit von dir. Finde es mega. Sehr gerne. Und wenn ihr Fragen habt, brüderlich unvernünftig, wir freuen uns drauf. Gebt uns gerne Rückmeldungen, ob ihr was rausziehen konntet. Bis bald.
Bis bald. Ciao. Vielen Dank. Ciao.